Hello, hello zu einer neuen Folge von Fröhlich Nachgefragt. Ich bin Amelie und freue mich sehr, dass du da bist. Heute habe ich hier im Podcast eine meiner Lieblingsautorinnen zu Gast, Gesa Neitzel. Gesa hat einen super spannenden Weg hinter sich. Sie war ursprünglich Fernsehredakteurin in Berlin, aber irgendwann, da ist ihr der Trubel der Großstadt zu viel geworden. Und dann hat sie was Verrücktes gemacht. Sie ist nämlich nach Südafrika gegangen und hat sich dort zum Safari-Guide ausbilden lassen. Dabei hat sie auch ihren heutigen Mann kennengelernt und lebt inzwischen zusammen mit ihm nicht in Südafrika, sondern in Australien. Das ist doch mal ein Weg. Über ihre Zeit im südlichen Afrika hat Gesa mehrere Bücher geschrieben und die sind zu Bestsellern geworden. Seit kurzem konzentriert sie sich aber nicht mehr auf autobiografische Bücher, sondern schreibt Romane. Wie es dazu gekommen ist, das erzählt sie mir in dieser Podcast-Folge. In unserem Gespräch geht es um prägende Momente, schwierige Entscheidungen und darum, für die eigenen Träume loszugehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Schönen guten Abend nach Australien, kann ich ja sagen.
Guten Morgen nach Deutschland. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. So schön.
Ja. So schön, weil wir über viele Monate, das haben die anderen ja nicht mitbekommen, schon schreiben. Und ich habe dir das, glaube ich, mal geschrieben. Da ist irgendwie so eine nette Brieffreundschaft per Mail entstanden. Das hat mich immer total gefreut, wenn wir uns ausgetauscht haben.
Extrem schön. Ja, das war echt so. Das hat uns irgendwie so über das letzte Jahr hinweg getragen. Wir haben wirklich viel geschrieben, ne?
Ja, und tatsächlich ist ja auch so viel passiert bei dir und bei mir. Und was bei dir passiert ist, das dröseln wir gleich mal ein bisschen auf. Ich würde ganz gerne aber mit einer Frage starten. Wenn du dir ein Jahr aussuchen könntest, in das du nochmal zurückreist, welches wäre das und warum?
Oh, schöne Frage. Es ist tatsächlich, das hört sich sehr privilegiert an, aber es gab tatsächlich sehr viele schöne Jahre. Ich würde aber trotz allem sagen, nach wie vor wäre es das Jahr, in dem ich nach Südafrika gegangen bin und mich zum Safari-Guide habe ausbilden lassen. Das war, glaube ich, das prägendste Jahr in meinem Leben, wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann. In dem Jahr habe ich meinen Mann kennengelernt, die Liebe meines Lebens. Da ist so unfassbar viel passiert und da habe ich so viel zu mir selber gefunden. Ich würde immer wieder sagen, dass es 2015 war. 2015 war das Jahr. Ja, doch.
Hm. Du hast es jetzt schon angesprochen, wir sind schon mittendrin. Deswegen, da würde ich gerne anknüpfen. Also du warst ja ursprünglich TV-Redakteurin. Aber irgendwie hat sich das nicht mehr so richtig stimmig angefühlt und dann bist du nach Südafrika gegangen und hast dich zum Safari-Guide ausbilden lassen. Kannst du uns mal mitnehmen, wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen?
Es ist fast schon schwierig, in die Emotionen heute wieder reinzugehen, weil es ja doch mittlerweile, zwar 2015, ist ja mittlerweile doch fast 9 Jahre her, aber es war in mir drin auch nicht von jetzt auf gleich, sondern wirklich seit mehreren Jahren, als ich in Berlin gelebt habe und dort eben gearbeitet habe als Fernsehredakteurin, war lange Zeit dieses Gefühl von, ich bin am falschen Ort. Und dann ging es irgendwann ja mehr und mehr auf die 30 zu. Ich war dann 27, da war noch ein bisschen mehr Zeit auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall war mit 27 irgendwo so das Ding, willst du das jetzt weitermachen oder ist es irgendwann Zeit für was anderes? Und die Antwort war ganz klar, dass es was anderes sein soll, dass ich irgendwo mich selber auch verloren hatte im Großstadtdschungel und so den Boden unter meinen Füßen wirklich nicht mehr gespürt habe und wirklich hinterfragt habe, ist das wirklich die Art und Weise, wie ich A, mein Geld verdienen möchte und B, aber auch, wie ich den Großteil meiner Zeit verbringen möchte. Und da hatte es gar nicht so sehr mit der Fernsehbranche zu tun, sondern vielmehr mit der Großstadt und mit Berlin und mit dem Drinnensein. Mhm. Und dann war irgendwann klar, dass ich wirklich viel lieber was machen möchte, was irgendwo draußen stattfindet und was machen möchte, wo ich freier bin und selber entscheiden kann. Und dann gleichzeitig mit dem passierte dann ein Südafrika-Urlaub. Das war Silvester 2013, 2014, als ich zum ersten Mal in Südafrika war und habe da dann Safari-Guides kennengelernt während meiner Auszeit da. Und die hatten mir dann tatsächlich gesagt, dass ich das auch machen könnte, dass es eine Ausbildung gibt, die für internationale Schüler zugänglich ist. Und dann war für mich nach diesem Urlaub klar, dass ich das versuchen wollen würde. Ich habe es damals ganz klar als Sabbatical gesehen. und musste das, glaube ich, auch so sehen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, alles einfach abzubrechen. Der Schritt wäre zu groß gewesen. Darum, ich habe mir das so zurechtgelegt in kleineren Stücken quasi. Und das Sabbatical war dann erstmal so der Plan, genau.
Was ich ganz toll finde an deiner Geschichte, ist dieses Suchen nach einer Lösung. Denn das kostet ja auch eine Menge Geld, diese Ausbildung. Und es war jetzt nicht so, dass du das Geld so easy peasy auf dem Konto hattest und gesagt hast, ach ja, das mache ich mal eben. Sondern du hast dir ja dann überlegt, okay, wie kann ich denn jetzt an dieses Geld kommen? Und hast A, natürlich irgendwie gespart, was ging. Aber du hast wahrscheinlich mehrere Verlage angeschrieben, aber mit einem Verlag bist du dir dann einig geworden, dass du über die Zeit in Südafrika ein Buch schreibst. Und wie das manchmal so verrückt ist im Leben, ist das mal direkt ein absoluter Bestseller geworden. Also das ist ja schon schön. Und ich finde, daraus kann man ja so ein bisschen lernen, wenn man vor einer Herausforderung steht oder denkt so, boah, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, dass wir einfach anfangen dürfen, anders zu denken, nämlich lösungsorientiert. Wie könnte denn eine Lösung sein, ne? Oder was wäre da dein Ratschlag vielleicht für andere auch?
Ich hab mir damals gedacht, genau, also man muss ganz klar sagen, ich hatte das Geld nicht, wollte das unbedingt machen und habe dann mich erinnert an eine Geschichte und das finde ich immer sehr, darum lesen wir, glaube ich, Bücher über andere Menschen oder hören die ganzen Podcasts etc., weil sie uns eben Ideen geben können. Und ich hatte mich damals an eine Geschichte erinnert von James Cameron, der damals seine Idee mit dem Titanic-Film war tatsächlich nicht, den Titanic-Film zu machen, sondern er wollte runter zur Titanic tauchen und er musste diese Expedition finanzieren. Mhm. Und an die Geschichte hatte ich mich erinnert und das traf auf mich zu und ich habe gedacht, wie kann ich James Cameron sein? Was habe ich zu bieten? Was kann ich verkaufen? Und so kam halt die Idee mit dem Buch zustande. Ich hatte schon jahrelang neben dem Fernsehjob einen Reiseblog geführt und war in so kleineren, mal ab und zu in einem Reisemagazin für so kleine Artikel irgendwie veröffentlicht worden und hatte da so einen Ansatzpunkt. Genau. Und durch die Reisebloggergeschichte kannte ich einen anderen Autor, der bei meinem Verlag bei Ullstein verlegt hat. Das ist Christoph Karasch, der ist Fernsehmoderator heute auch. Genau, und den habe ich nach seinem Kontakt gefragt. Das heißt, ich hatte dann wirklich nur den Kontakt zu Ullstein und die haben dann nach mehreren Monaten irgendwann sich getraut, Ja zu sagen und hatten mir dann vor der Ausbildung bereits den Vertrag angeboten und so konnte ich dann die Ausbildung machen.
Super, super spannend, super inspirierende Geschichte. Ich finde so ein bisschen witzig, du hast dann so im Nachhinein gesagt, du bist auch ein bisschen naiv an die Sache rangegangen. Klar hast du dich informiert, aber kannst du einmal nochmal die Story erzählen? Ich weiß, das hast du auch schon mal häufiger mit den Klamotten. Man sollte ja sehr unauffällige Klamotten mit nach Südafrika nehmen. Und was hast du daraus geschlossen?
Ja, ich habe daraus geschlossen, also es hieß neutrale Kleidung. Und aus neutral habe ich geschlossen, dass es schwarz und weiß ist, was ja neutral ist. Und als ich dann ankam im Busch und wir auf die erste Buschwanderung gingen, hieß es dann, schwarz-weiß sind tatsächlich nur die Beutetiere, Zebras zum Beispiel. Und schwarz und weiß stechen halt in der Natur im Busch extrem hervor. Das muss man, also tatsächlich gibt es ja, was Beutetiere angibt, gibt es tatsächlich nur die Zebras, die in dem Sinne schwarz-weiß sind. Aber weiß und schwarz stechen halt sehr hervor. Das heißt, neutrale Kleidung bedeutet eher sowas wie Khaki, Grün, Oliv, Beige und davon hatte ich original nichts eingepackt und musste mich dann langsam neu ausstatten und habe mir dann eben Klamotten geliehen von anderen Mitschülern quasi. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr naiv an die Sache rangegangen. Das macht, glaube ich, jetzt, wo ich heute darauf zurückblicke auf das Buch, ich glaube, das macht den Charme aus an der Geschichte. Heute lese ich das teilweise. Ich habe vor 2 Jahren das Hörbuch nochmal neu aufgenommen und musste nochmal durch die ganze Geschichte selber. Und da waren wirklich Sachen, die würde ich heute anders, ganz anders schreiben. Aber ich glaube, das ist auch das Gute daran, dass ich jetzt nicht zurückgehen kann und das Buch nochmal umschreiben kann. Weil ich glaube, es war gerade diese Naivität, die den Charme ausmacht. Heute würde ich alles hinterfragen. Und ich glaube, ich könnte das Buch so nicht nochmal schreiben, weil ich jetzt einfach mehr weiß.
Vielleicht würdest du gar nicht in die Umsetzung kommen und fahren, wenn du gewusst hättest, was alles auf dich zukommt. Denn ich glaube, da gab es ja schon viele Herausforderungen für dich, für ein Mädchen, das in Berlin die ganze Zeit rumgelaufen ist und dann auf einmal im australischen Busch, das ist auch gut, im südafrikanischen Busch unterwegs ist. Mhm. Was waren für dich so die herausforderndsten Momente?
Das Erste, was mir einfällt, ist tatsächlich gar nicht unbedingt jetzt die wilden Tiere und das Draußensein, dafür bin ich dann hingefahren, sondern es war wirklich vielmehr das ganze Wissen, was auf mich zukam und was ich innerhalb von kürzester Zeit in einer Fremdsprache auf Englisch eben lernen musste. Wenn ich zurückblicke, war das die größte Herausforderung und war wirklich über 3-4 Monate lang zum Anfang der Ausbildung war es einfach Lernen on steroids. Also es war wirklich die ganze Zeit einfach nur Input über eine Welt, von der ich überhaupt nichts wusste. Das war die große Herausforderung und ich glaube unterschwellig auch wirklich dieses, was mache ich eigentlich hier, dieses, ich glaube im Englischen nennt man es Imposter Syndrome, dieses Gefühl von ich, dieses Großstadtmädchen, die Deutsche, die hierher kommt und denkt, sie kann das. Das war im Rückblick, habe ich mir selber auf dem Weg gestanden dabei, ganz bestimmt, ja.
Auch ein bisschen verständlich, weil du natürlich Menschen um dich rum hattest, die ja vor Ort aufgewachsen sind, das heißt zum Beispiel Vögel oder Pflanzen, ne, was ihr ja gemacht habt. Also ich meine, du musstest, glaube ich, am Zwitschern der Vögel erkennen, welcher Vogel das ist. Das ist ja absolut abgefahren. Also ja. Auch überhaupt nicht einfach. Und die Leute, die da natürlich groß geworden sind in Südafrika, hatten natürlich erstmal einen Riesenvorteil dir gegenüber Sprache einmal. Und das Zweite ist, dass für die ja vieles selbstverständlich war, was du dir dann erstmal drauf schaffen durftest.
Genau, das war die größte Herausforderung, dass die Leute das alles schon wussten. Was mir dazu gerade auch einfällt, ist, was ich schon irgendwo, ist fast schon traurig, aber hätte ich die Ausbildung in Deutschland gemacht, wäre es mir wahrscheinlich genauso gegangen, dass ich die Vögel nicht am Klang erkannt hätte, dass ich die Bäume nicht erkannt hätte an der Blattform. Wir sind ja wirklich sehr blind geworden, was das angeht, egal in welchem Land wir sind. Also in Deutschland hätte ich genauso bei Null anfangen müssen quasi, weil ich eben wirklich ein Stadtmädchen geworden war.
Ja, das stimmt. Du sagst, die Tiere waren eigentlich gar nicht das Problem, aber einmal würde mich das trotzdem interessieren. Ihr seid ja auch zu Fuß durch den Busch gelaufen und ich weiß, du bist zum Beispiel auch schon zu Fuß mehrfach Löwen begegnet. Kannst du mal das Gefühl beschreiben, als du das erste Mal einen Löwen gesehen hast, zu Fuß?
Ja, zu Fuß war das eine absolute Katastrophe und das war einer dieser Momente, wo ich mich eigentlich zum ersten Mal wohl und selbstsicher gefühlt habe im Busch und glaube ich in dem Moment auch ein bisschen überschwänglich wurde. Ich bin, wir sind durch so ein Fluss, ein trockenes Flussbett, im Sommer sind die Flussbetten da trocken gelaufen und dann bin ich so von Stein zu Stein gehüpft, ganz überschwänglich und bin dann auf einmal ausgerutscht und genau in dem Moment kam dann einer der Löwen aus dem Gebüsch geschossen. Und wir waren in der Mitte von diesem Flussbett dann auf so einem riesengroßen Felsen quasi und der Löwe war am Flussufer, am anderen Flussufer und da geht dir schon erstmal der Arsch auf Grundeis sozusagen, wo du dann denkst, was mache ich hier eigentlich? Also wirklich buchstäblich, was machen wir jetzt? Wir hatten in dem Moment unseren Lehrer natürlich dabei und der hat die Situation dann gehandhabt und dann irgendwann hat sich der Löwe auch beruhigt und dann kamen noch 3 weitere Löwinnen aus dem Gebüsch raus und dann haben die sich da ganz ruhig und entspannt ans Flussufer gelegt und uns beobachtet. Und so laufen tatsächlich auch die meisten Begegnungen im afrikanischen Busch ab. Das Schlimmste, was einem Tier passieren kann, ist eine Verletzung. Das heißt, keines der Tiere würde leichtsinnig einen Angriff wagen, gerade einen Angriff auf den Menschen. Also vor den Menschen haben tatsächlich die meisten Tiere wahnsinnige Angst, auch ein Löwe, das weiß ich heute. Genau, aber so hat sich die Situation dann irgendwann langsam entspannt und dann konnten wir uns zum Sonnenuntergang langsam wieder zurückziehen.
Den ersten Impuls, den man ja dann wahrscheinlich hat, ich meine, das hattet ihr vorher ja natürlich gelernt und seid das durchgegangen, ist aber dieser Fluchtinstinkt, ich laufe weg. Und das ist ja das Schlimmste, was man machen kann, gerade bei Raubkatzen, weil dann dieser Jagdinstinkt geweckt wird, ne?
Genau, es ist wie bei einer normalen Hauskatze auch. Solange man der den Ball hinhält und ganz still hält, bewegt die Katze sich nicht. Aber sobald man den Ball wirft, geht die Katze los. Und in dem Fall bin ich der Ball. Wenn ich wegspringe oder weglaufe, dann denkt der Löwe, du bist Beute. Also das ist etwas, was man aushalten muss. gegen diesen Impuls anzugehen und dann sich bewusst zu werden, ich bin nicht das Beutetier.
Ich bin ja auch totally in love mit dem südlichen Afrika, ne? Und war mal in Botswana vor ein paar Jahren unterwegs und da lag ein Löwe und ungelogen, wir haben einen Meter Platz oder so zwischen dem Geländewagen, der offen war, und dem Löwen gehabt und der hat eigentlich so gechillt und wir haben den dann so ein bisschen, also der hat uns halt registriert durch die Geräusche. Und dann war das wirklich krass, weil ich saß so direkt am äußeren Rand und er lag da und er guckte mich an und also ein wunderschönes Tier, aber diese Augen, da habe ich das erste Mal, das fand ich ganz spannend, sowas, das hat irgendwie sowas, so Urinstinkte geweckt, weil das ging einmal komplett durch den ganzen Körper, habe ich noch nie vorher erlebt, fand ich total abgefahren. Und du denkst dir, naja, also erstens weiß der Guide ja, was er tut. Zweitens, die Löwen registrieren ja nur so dich als Ganzes in diesem Wagen, ne? Und trotzdem war das ein richtig abgefahrenes Gefühl, so dieser durchstechende Blick von dem Löwen.
Es ist so schön, was du sagst zu dem Thema, dass das so ganz durch dich hindurchging und dass das so ein Urgefühl war, was du vorher noch nie gehabt hattest. Das ist ganz interessant, weil während der Ausbildung zum Walking Guide, also derjenige, der die Buschwanderungen führt, wird uns eine Sache immer wieder eingebläut und das ist Achtsamkeit. Also sich wirklich permanent bewusst sein, was um einen herum passiert. Also im afrikanischen Busch, in der Wildnis generell, es ist wahrscheinlich in Kanada mit Bären nicht anders, bist du automatisch achtsam und bist automatisch im Moment. Und das ist das, was auch heute noch Begegnungen mit wilden Tieren mit mir machen. Achtsamkeit ist ja so ein Buzzword irgendwo. Wir alle streben irgendwo an, durch Meditation etc. achtsam zu sein, im Moment zu sein. Und der Grund dafür ist meiner Meinung nach wirklich der, so sollten wir sein. Und als wir noch im afrikanischen Busch quasi gelebt haben, war das, unser Urzustand war achtsam. Und ich glaube, darum fühlt es sich auch so gut an, immer darin hineinzugehen. Und genau, das ist das, was hast du sehr schön gesagt, was irgendwo auch so ein bisschen süchtig macht an Natur, ich habe vorhin noch deinen anderen Podcast gehört, du warst in den Malediven letztes Jahr, das hattest du auch so schön beschrieben, was Natur mit einem macht. Und ich glaube, das hängt ganz viel mit Achtsamkeit zusammen.
Ja, ich finde, das sind so die Momente, wo ich spüre, das ist wie so eine Erkenntnis und die habe ich immer wieder, darauf kommt es eigentlich an im Leben, ne? Das ist das, worum es geht. Ja. Ich fand das, Gesa, total interessant. Mhm. Wir kommen gleich drauf zu sprechen, deine beiden neuesten Bücher gelesen. Und da habe ich tatsächlich von einem einen Screenshot gemacht. Ich krieg's jetzt gerade nicht mehr ganz genau auf die Kette. Aber der Protagonist des Romans, der geht eine lange Wanderung und sagt dann irgendwann, genau darum geht's mir im Leben, nicht irgendeinen Job zu erreichen oder irgendwelche Ziele umzusetzen. Es geht um dieses Gefühl, was er hat auf der Wanderung. Und da spielt ja ganz viel, eine sehr große Rolle, die Natur. Und das fand ich so schön. Ich vermute mal, das ist ja immer, wenn man ein Buch schreibt, dass das auch ganz viel mit dir zu tun hat, weil ich habe da gedacht, ja, genau, das ist es. In dem Moment habe ich immer das Gefühl, jetzt habe ich es verstanden. Ich verliere es nur leider ab und zu im täglichen Leben wieder, aber das sind so die Momente, um die es wirklich geht, oder?
Es gibt einen total schönen Film von Pixar, Soul heißt der. Hast du den mal gesehen?
Sag mal ganz kurz was, ich glaube nicht.
Die Message von dem Film ist genau das. Das ist halt, es geht um einen Musiker, der irgendwo auf der Suche nach seiner Bestimmung im Leben ist. Und am Ende eben, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, am Ende eben genau das lernt, dass es gar nicht darum geht, was mein Beruf ist oder in was für einem Haus ich lebe, sondern es geht vielmehr darum, mit was für einer Einstellung ich jeden Tag in den Tag gehe und wie ich die Welt sehen möchte und empfinden möchte. Und das leitet sich sehr, sehr schön über zu meiner neuen hauptberuflichen Karriere jetzt wirklich als Autorin, wo ich mir auch immer wieder sage, es geht gar nicht darum, wie ich mein Geld verdiene, sondern wie ich jeden Tag verbringe. Und ich versuche so gut wie möglich, jeden Tag so viel wie möglich draußen zu sein und wirklich achtsam zu sein und wirklich bewusst, Freude zu suchen. Ich glaube wirklich, Freude ist etwas, was wir bewusst gestalten müssen und bewusst uns Zeit nehmen müssen, weil von alleine, ich weiß nicht, ob das vielleicht deutsch ist in irgendeiner bestimmten Art oder ob das einfach menschlich ist, aber mein Urzustand kann durchaus sein, dass ich nicht fröhlich bin, sondern mir immer Sorgen mache und mir immer irgendwo Gedanken mache um irgendwas. Aber ich stelle fest, dass es eine Entscheidung ist, das Gute zu sehen, das Schöne zu sehen, und je mehr Schönes ich sehe, und darum geht es auch in dem Wanderbuch, desto schöner wird die Welt und wird mein Innenleben auch.
Ja, das finde ich interessant, weil ich mich jetzt seit ein paar Jahren damit auch beschäftige und mir vorher, weiß ich nicht, vor 5 Jahren oder so, nie der Gedanke gekommen wäre, dass ich ja ganz bewusst Einfluss nehmen kann darauf, wie es mir geht, auf meine Gedanken, auf meine Stimmung, sondern es war für mich eher so vom Gefühl her, ja gut, ich bin halt heute schlecht drauf, weil mir sind ja doofe Sachen passiert. Das ist eher so diese Opferhaltung, weniger dieses, okay, das ist vielleicht eigentlich nicht so cool, aber gerade dann mache ich jetzt was mir gut tut, damit ich für mich sorge.
Ja, ich glaube, es ist naiv zu denken, dass ich jeden Tag zu 100% fröhlich und gut drauf bin. Es passieren schlimme Dinge im Leben und man hat auch einfach mal einen Scheißtag. Aber es gibt immer, ich versuche immer einen Gedanken in der Tasche zu haben, der mich da rausholt. Und das ist was ich bewusst machen kann. Ich kann mich da rausnehmen. Ich habe die Macht, und das ist sehr empowernd natürlich, ich habe die Macht, mich da rauszunehmen. Und das war was, wie du auch schon sagst, was mir nicht klar war, dass wir das können.
Ja, ich habe so ein Dankbarkeitstagebuch. Ich schaffe es nicht jeden Morgen, aber ich schreibe da regelmäßig rein. Und egal, wie blöd die Situation gerade ist, weil es passieren einem manchmal Dinge, die man nicht beeinflussen kann und die einfach nicht schön sind. Aber wir haben immer noch so viele Dinge, für die man dankbar sein kann. Und da kann man ja auch bei wirklich kleinen Dingen anfangen. Irgendwie, dass ich ein Bett habe, in dem ich schlafen kann, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich irgendwie morgens meinen Kaffee trinken kann. Natürlich kann man auch größere Dinge sozusagen aufschreiben, wofür man dankbar ist. Aber wenn es gerade irgendwie sich alles so schwer und so nicht gut anfühlt, dann bei wirklich so kleinen Dingen, die nicht selbstverständlich sind, anfangen und sich das bewusst machen, das ist ein Riesenshift.
Bin ich total bei dir. Ich hab auch eins, ich schaff's nicht jeden Tag, aber was eigentlich schade ist, man muss sich eigentlich wirklich, glaube ich, so Reminder irgendwie in seinen Kalender und in sein Telefon packen, weil es wirklich funktioniert, ne? Weil es wirklich, wirklich hilft.
Am besten immer direkt nach dem Aufstehen als allererstes, um sich schon positiv auszurichten auf den Tag. Das ist eigentlich das Allerbeste.
Ja.
Am liebsten trinke ich dabei im Bett einen Kaffee, aber das ist halt nicht jeden Morgen drin. Wobei es ja auch immer eine Frage der Priorität ist. Ne? Ist meine Priorität jetzt 10 Minuten länger zu schlafen, oder stelle ich mir den Wecker 10 Minuten eher und schreibe halt 10 Minuten was in dieses Dankbarkeitstagebuch?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist wahrscheinlich einfacher, wenn man von zu Hause arbeitet. Ich versuche mir immer sehr bewusst zu sein, dass ich vielleicht manche Dinge machen kann, die andere nicht können. Das ist da was, worauf ich immer versuche zu achten, wenn ich irgendwie in irgendeiner Form Rat gebe oder irgendwas. Weil ich verstehe, dass es nicht für jeden auch möglich ist, ja.
Sag mal, also wir haben darüber gesprochen, über deine Ausbildung in Südafrika zum Safari-Guide, und jetzt habe ich eben schon gesagt, hallo nach Australien. So, du bist jetzt in Australien, und ich versuche das ganz kurz mal zu umreißen. Also eigentlich hast du mit deinem Mann Frank Safaris angeboten im südlichen Afrika, und dann kam Corona und hat eure Pläne so ein bisschen durcheinander geschmissen, und jetzt wohnst du in Australien. Kannst du mal sagen, warum und was machst du da?
Es ist natürlich wirklich ein Quantensprung vom europäischen Kontinent zum afrikanischen Kontinent und jetzt nach Australien. Der Grund, warum wir hier leben, ist, weil mein Mann die doppelte Staatsbürgerschaft hat. Der ist in Südafrika geboren und dann in Australien aufgewachsen. Und als die Pandemie eingeschlagen hat, waren wir gerade, wie du auch schon gesagt hast, in Botswana und wollten uns da buchstäblich niederlassen. Also wir wollten wirklich, wir sind eingeflogen und wollten bleiben und hatten uns und waren auf dem Weg, uns für eine Aufenthaltsgenehmigung zu bewerben. Das war der Grund, warum wir da waren. Und genau in dieser Phase kam dann Corona, und dann hat Botswana irgendwann gesagt, wie ja eigentlich alle Länder auch irgendwann, Touristen müssen das Land verlassen. Und dann war irgendwo klar, okay, wir müssen aus Botswana, müssen wir raus. Wir waren vorher in Südafrika, wo ich auch ein Touristenvisum hatte, was dann abgelaufen war. Mein Mann hat die Staatsbürgerschaft, das heißt, der hätte dahin zurückgekonnt. Deutschland hat Frank schon nicht mehr reingelassen, und dann war wirklich absurderweise Australien das einzige Land, was noch, ich glaube, damals für 48 Stunden Touristen ins Land gelassen hat. Und dann bin ich ohne Frank vorweggeflogen, weil er als australischer Staatsbürger kann immer zurück, aber mich hätten sie halt sonst nicht mehr reingelassen. Und dann war Australien, wir haben gedacht, wir bleiben jetzt in Australien für 3-4 Monate, bis diese Pandemie eben vorbei ist, und dann fahren wir zurück nach Botswana. Und dann ja, fast forward, 2-3 Jahre, weil wirklich Australien dann komplett dicht gemacht hat. Mhm. Man durfte weder rein noch raus, und dann war klar, Gott sei Dank, ich bin diesem Land Australien so unfassbar dankbar, dass sie es tatsächlich, es ist eines der wenigen Länder, wo es dann wirklich möglich war, mich so kurzfristig zu bewerben für eine Daueraufenthaltsgenehmigung und die dann auch bekommen habe, sodass wir als junges Paar dann eben im gleichen Land bleiben konnten. Also ich weiß wirklich von Freunden und Bekannten, da hat der Mann die Geburt seines Kindes verpasst in einem anderen Land und solche Geschichten. Also ich bin wirklich sehr dankbar, dass das uns nicht passiert ist. Ich muss dazu sagen, dass unser Plan so fürs Altwerden war immer Australien. Ich war hier mit 20 auf einem Work-and-Holiday-Visum für ein Jahr und hatte damals, jung wie ich war, wäre auch gerne hier geblieben damals. Das hat damals nicht geklappt. Also ich hatte schon immer eine Verbindung zu Australien auch. Also unser Plan war immer, irgendwann in Australien zu landen. Und jetzt haben wir das quasi vorgezogen durch Corona, genau.
Und jetzt schreibst du Bücher, das hast du vorher auch schon gemacht, aber trotzdem gibt es einen Switch, denn die Bücher, die auch viele in Deutschland kennen, sind ja sehr autobiografisch. Also du erzählst von dir und deinem Leben und die sind wahnsinnig erfolgreich gewesen. Und jetzt gibt es einen Switch, nämlich du schreibst Romane. Also da ist auch immer so ein kleiner Hauch von Magie dabei. Wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich schreibe jetzt Romane?
Es ist ganz wichtig, wenn man mir diese Frage stellt, weil was für mich seit meinem 20. Lebensjahr eigentlich klar ist, ist es, dass ich Romane schreiben möchte. Das ist so witzig, weil ich gerade in Deutschland jetzt für die Safari-Bücher bekannt bin und für den Traum, Safari-Guide werden zu wollen. Aber tatsächlich, was zuerst da war, war immer meine Liebe zu Büchern, mein großer Traum, ja, Romanautorin zu werden. Insofern, das war schon immer das Ziel, das war schon immer die große Hoffnung. Also ich war eigentlich schon immer eine Autorin, die über die Safari-Guide-Ausbildung geschrieben hat, als jetzt ein Safari-Guide, der zufällig ein Buch geschrieben hat. Genau, und als dann die Pandemie kam, war irgendwann für mich auch so ein Punkt erreicht, ein Punkt von Erleichterung und auch ein Punkt von, wenn du Romane schreiben möchtest, dann musst du irgendwann anfangen. Und ich habe mit vielen Leuten gesprochen, für die Corona das auch irgendwo gebracht hat, dadurch, dass wir eben alle zu Hause irgendwo eingepfercht waren und uns mit uns selber auseinandersetzen mussten, kamen bestimmte Dinge einfach hoch, die wir irgendwo auch nicht mehr, ja, vor uns herschieben konnten. Und dann habe ich eben in der Zeit, ich hatte keine Ahnung, wie man Romane schreibt. Ich hatte mehrere Sachbücher geschrieben und dachte, Romane schreiben ist genauso. Ist ganz anders. Ja, ist was ganz anderes. Ist ein komplett neues Handwerk. Und habe mich dann während der Pandemie, habe ich Kurse belegt, habe ein sogenanntes Testbuch geschrieben, was nie das Licht der Welt erblickt hat. Und habe dann eben diese es ist eine Serie von 3 Büchern, die eben einen Hauch von Magie haben, habe ich während der Pandemie geschrieben und die kommen jetzt eben innerhalb der nächsten Monate und Jahre raus.
Sag doch mal einmal, wie die beiden Bücher, die jetzt schon da sind, heißen und vielleicht zumindest kurz, worum es geht.
Die Bücher sind beide auf Englisch und auf Deutsch erschienen. Auf Deutsch heißt das erste Buch The Anywhere Hotel und auf Deutsch heißt es Das Hotel der 1000 Orte. In dem Buch geht es um ein magisches Hotel, das einen an jeden Ort der Welt bringt, indem man einfach ein Souvenir hochwirft und es wieder auffängt. Und um eine ja sehr verlorene Protagonistin, die vor ihrem eigenen Leben wegläuft. Und das Hotel erscheint ihr im ersten Moment als die Antwort auf alle ihre Fragen, weil sie wollte ja weglaufen und wird dann aber konfrontiert durch das viele Reisen damit, wer sie eigentlich ist und was sie aus ihrem Leben machen möchte. Das ist das erste Buch. Das zweite Buch heißt auf Englisch The Ever After Diary und auf Deutsch Das Tagebuch der Sterne. Und in dem Buch geht es um einen jungen Mann, der am Anfang einer riesengroßen Wanderung mit seiner Freundin, die Freundin in einem tragischen Unfall verliert, in einem Wanderunfall verliert und dann anfängt in ihr Tagebuch zu schreiben. Und auf magische Art und Weise bekommt er eine Antwort von ihr. So denkt er zumindest. Also man ist sich irgendwo während des Lesens nie ganz sicher, ist es jetzt tatsächlich die Freundin, die aus dem Jenseits schreibt, oder ist es nur er, der versucht, über seinen Verlust hinwegzukommen, und darum schreibt er aus ihrem Blickwinkel quasi. Und na, das Tagebuch bewegt ihn jedenfalls dazu, diese große Wanderung, die sie gemeinsam unternehmen wollten, vom Norden Schottland bis in den Süden Englands, dann alleine weiterzumachen, um eben wieder zurück ins Leben zu finden und ja, sein Glück wiederzufinden und diesen großen Verlust eben zu überwinden.
Ja, ich durfte ja beide Bücher schon lesen und war wirklich sehr gespannt, weil ich ja deine Bücher als Safari-Guide gelesen hatte, ganz toll fand, wie ja sehr viele andere auch, und war dann echt so ein bisschen, okay, jetzt bin ich mal gespannt, so, ne? Wird das jetzt so ein bisschen Fantasy-mäßig, weil du ja schon angekündigt hattest, da ist ein Hauch von Magie dabei. Und war mir nicht so ganz sicher, so, boah, ist das was für mich? Und habe sie dann gelesen und ich kann wirklich sagen, beide sehr geliebt. Ich muss sie nochmal irgendwann in Ruhe lesen, weil das so einen Suchtfaktor hatte, dass ich sie echt in so kurzer Zeit gelesen hatte, weil ich immer wissen wollte, wie es weitergeht, und weil man wirklich ganz, ganz toll mit den beiden Hauptprotagonisten der jeweiligen Bücher connecten kann. Also mich hat es total abgeholt. Also du bist eine meiner Lieblingsautoren. Ich liebe deine Bücher. Also irgendwie holen die mich emotional sehr ab. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir zwei hier heute sprechen.
Ach, das finde ich aber ganz wunderbar. Vielen, vielen Dank. Das freut mich wirklich sehr zu hören. Vor allem, weil es natürlich ein großes Risiko ist, was ich irgendwo eingegangen bin, wie du schon sagst. Ich versuche, meine alten Leser, die Bücher, Sachbücher über Afrika lieben, mir war natürlich von Anfang an klar, dass ich da mit den neuen Büchern nicht jeden abholen kann, aber ich habe gehofft, dass es eine Schnittmenge gibt mit Menschen wie dir, die eben auch diese neuen Bücher mögen. Also es freut mich wirklich wahnsinnig zu hören, ja.
Ja, ich finde es wirklich schön. Also für mich als Leser ist ja entscheidend, so welches Gefühl schaffst du zu kreieren, beziehungsweise bekommt man überhaupt so eine emotionale Bindung zu den Hauptfiguren. Mhm. Und ja, also man hat irgendwie so das Gefühl, zum Beispiel jetzt bei dem zweiten Buch, bei dem Will ist die Hauptfigur, der seine Freundin verliert, dass man wirklich sich am liebsten einfach mal daneben setzen will, zu ihm irgendwie ans Lagerfeuer und ihn einmal in den Arm nehmen möchte, weil man so eine Connection zu ihm hat. Das ist echt schön. Und das ist ja toll, wenn dir das als Autorin gelingt. Darum geht's ja im Endeffekt.
Ich habe eine sehr enge Verbindung zu Will und für mich ist er auch eine reale Person. Und ich bin auch in Vorbereitung auf das Buch bin ich auch ein Stück dieser Wanderung selber gewandert, auf seinem Weg quasi, weil ich das nachempfinden musste, wo er ist und wie es da riecht und sich anfühlt und wie es sich anhört. Aber ja, das hofft man natürlich als Autorin, dass dieses Gefühl und diese Emotionen auch beim Leser ankommen. Und ich bin gerade ja wirklich noch ganz am Anfang von dieser Reise und war mir natürlich auch nicht sicher, ob ich das hinkriege als Autorin, nicht nur jetzt meine eigenen Gefühle, das ist sehr einfach als in einem Sachbuch irgendwo, wenn ich das selber erlebt habe, sondern eben dann die Gefühle von einer fiktiven Person auch rüberzukriegen. Also genau, da bin ich nach wie vor noch sehr in den Anfängen, darum freut mich das sehr zu hören.
Ja, das ist ja wirklich wie so ein Baby, was man hat, ne? Man sitzt, also du sitzt dann bei dir zu Hause und schreibst was und dann gibt man es irgendwann raus in die Welt und weiß noch nicht, auf wie viel Liebe wird es stoßen? Das ist so ähnlich. Ich vergleiche das so ein bisschen mit dem Podcast, den ich hier mache. Denn da war dasselbe. Ich habe mir das so überlegt, mit ganz viel Liebe daran gearbeitet, das fertig gemacht und dann rausgegeben. Und du weißt halt nicht, okay, so, ich habe meinen Part getan. Jetzt schauen wir mal, was so die Welt damit macht. Ich finde, man macht sich sehr verletzlich so, ne? Weil man natürlich viel von sich preisgibt. Es ist halt ein großer Teil von dir.
Total. Es ist so interessant, dass du das sagst, weil dieses Gefühl von Verletzlichkeit, das hatte ich vielleicht auch wegen der Naivität. Bei den Büchern, den Sachbüchern, wo es um mich selber ging, hatte ich das nie, dieses Gefühl von, ich zeige mich jetzt, wobei ich mich eigentlich habe ich mich da viel mehr gezeigt, aber dadurch diese Bücher, dass das ist, was ich immer machen wollte, diese Romane jetzt, fühle ich mich damit viel verletzlicher. Es ist auch schwierig, wie du auch sagst, du gestaltest dieses Produkt, dieses Baby ist ja mehr als ein Produkt. Es ist dein Baby, es ist dein absolutes Herzensprojekt, genau wie dein Podcast auch, und gibst das raus in die Welt. Und dann hast du aber keine Kontrolle mehr drüber, was die Menschen draus machen. Und das Loslassen ist in dem Fall total wichtig für mich. Ich glaube, darum stürze ich mich auch von einem Buchprojekt ins nächste. Also sobald das eine erschienen ist, fange ich direkt an, das nächste zu schreiben, damit ich davon mich quasi ablenken kann, weil du hast dann keine Kontrolle mehr drüber.
Mm. Du schreibst ja jetzt auch unter einem Pseudonym. Sag mal einmal, wie du da heißt und warum du dich dafür entschieden hast.
Das Pseudonym ist aus zwei Gründen da. A, weil ich mich ganz klar abgrenzen wollte von Gesa Neitzel, die jetzt in Deutschland einfach sehr bekannt ist für ihre Safari-Bücher und für die Sachbücher. Und wollte mit den Romanen, ich wollte wirklich ganz klar machen, das machen ja viele Autoren und Autorinnen, dass sie sich dann für ein Pseudonym entscheiden, um zu sagen, das ist der Roman, das ist das Sachbuch, sich da ganz klar abgrenzen. Und der zweite Grund war, dass mein Name Gesa Neitzel, ich bin sehr, sehr, sehr lucky, dass ich so viel reisen durfte. Und mein deutscher Name hat schon immer für Probleme gesorgt, weil kein Mensch weiß, wie man Gesa Neitzel ausspricht in anderen Ländern. Und habe mich deshalb dafür entschieden, ein Pseudonym zu nehmen. Und Gesa ist tatsächlich die Kurzform, mein Name ist wirklich nur Gesa, aber Gesa ist eine Kurzform von Gisela. Und ich bin gerade dabei, den Nachnamen meines Mannes anzunehmen. Das ist Steenhuisen, also Steinhaus. Und habe mich dann eben für eine Abwandlung von Gisela entschieden, was Gisele ist oder im Englischen Giselle und dann Stein für das Steinhaus, eine Abkürzung. Also Gisele Stein oder Giselle Stein dann halt im Englischen. Sehr einfach, weiß jeder Mensch auf der Welt, wie man es ausspricht. Das war mein großes Ziel damit, ja.
Ja. Ja, ist ja wichtig damit, wenn Menschen das hier hören, dass die dich auch finden. Da hast du natürlich auch eine eigene Instagram-Seite zum Beispiel. Das verlinke ich aber auch nochmal alles in den Shownotes. Und das mit dem Namen, das kenne ich, weil Fröhlich ist echt auf der Welt schwierig für die Leute. Nur ich habe es natürlich leicht. Ich sage dann einfach, Fröhlich means happy. Und dann sind die Leute natürlich, also das finden halt alle toll. Und das macht es relativ einfach. Obwohl Amelie auch schwierig ist. Ne? Ich bin überall im englischsprachigen Raum immer Emily. Emily happy.
Das finde ich ja richtig süß.
Gesa, ich würde dir das letzte Wort überlassen in diesem Podcast. Möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch was mitgeben, mit auf den Weg?
Ich glaube, was ich mitgeben wollen würde, ist mein eigener guter Vorsatz. Und der ist, ich versuche mindestens 50% meines Tages, wenn ich kann, nach draußen zu verlagern. Das ist nicht allen möglich, aber wirklich, wenn ich eine Message habe, die wirklich hilft, dass es dir besser geht und dem Planeten es auch besser geht, dadurch, dass wir mehr die Verbindung spüren mit der Natur und mit dieser Welt, rausgehen. Immer rausgehen, ganz viel rausgehen in die Natur. Das wäre so mein Rat.
Vielen lieben Dank, Gesa, für deine Zeit.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war ein sehr schönes Gespräch.
Gesa hat in unserem Gespräch ja erzählt, dass sie 3 Romane während der Pandemie geschrieben hat. Inzwischen ist auch das letzte dieser 3 Bücher erschienen. Es heißt auf Englisch The Age of Elephants. Im Sommer wird es auch auf Deutsch erhältlich sein. Ich durfte das Buch schon lesen und kann es euch, wie die beiden Bücher davor, wirklich nur ans Herz legen. Wer im Sommer noch was Gutes lesen möchte, go for it. Ich beherzige jetzt Gesas Rat und gehe eine Runde raus an die frische Luft. Sollte euch dieser Podcast gefallen haben, dann freue ich mich sehr, wenn ihr ihm eine gute Bewertung dalasst. Vielen Dank dafür, macht's gut und bleibt fröhlich.